stell dir vor, alles, worauf du dein Leben aufgebaut hast, ist einfach weg.
Ja.
Also wirklich alles. Dein Zuhause, deine Karriere, deine ganze Identität. Vielleicht sogar dein tiefster Glaube daran, wie die Welt eigentlich funktioniert. Alles liegt sozusagen in Schutt und Asche.
Das ist wirklich der absolute Tiefpunkt.
Genau. Du sitzt sprichwörtlich in den Trümmern und in deinem Kopf gibt es nur noch eine einzige eiskalt logische Erklärung für diese ganze Katastrophe. Nämlich, du wurdest aussortiert.
Mhm.
Das Universum oder Gott oder halt das Schicksal hat dich einfach endgültig fallen lassen.
Das ist psychologisch und auch physisch ein Moment, in dem es scheinbar überhaupt keinen Ausweg mehr gibt. Und vor allem keinen Sinn.
Richtig. Und exakt an diesem unglaublich dunklen Punkt holen wir dich heute zu unserer tiefgehenden Analyse ab. Wir beugen uns heute nämlich über ein, ja, wirklich faszinierendes Stück Quellenmaterial.
Ein sehr intensiver Text, ja.
Absolut. Es ist ein Vortrag von Dr. John Oswald über das antike Buch Jesaja. Speziell schauen wir uns die Kapitel 42 und 43 an.
Genau.
Und falls du dich jetzt fragst, warum du dich heute mit antiken Texten beschäftigen solltest, also es geht hier nicht um trockene Religionsgeschichte.
Überhaupt nicht.
Es geht um dich. Es geht um das Überleben in Krisen. Um das Aufbrechen unserer starrsten Erwartungen. Und vor allem um diese eine Frage, warum wir Menschen das unvorhersehbare Chaos eigentlich so sehr hassen.
Obwohl ja genau darin oft unsere einzige wirkliche Rettung liegt.
Richtig. Also lass uns direkt reinspringen. Um diese Texte zu verstehen, müssen wir uns ja sozusagen direkt in diese Trümmerlandschaft begeben.
Ja, wir schlagen das 6. Jahrhundert vor Christus. Das Volk Israel sitzt im babylonischen Exil. Jerusalem wurde nach einer wirklich brutalen Belagerung komplett zerstört.
Also komplett dem Erdboden gleichgemacht.
Genau. Der Tempel ist niedergebrannt und das war ja das absolute Epizentrum ihrer Welt, die Wohnstätte ihres Gottes. Die Elite des Volkes wurde hunderte von Kilometern durch die Wüste nach Babylon verschleppt.
Und in ihrer Logik bedeutet das ja dann ja, ganz simpel, die babylonischen Götter sind stärker.
Richtig. Unser Gott hat uns wegen unseres Versagens verstoßen. Die Geschichte ist einfach vorbei. Punkt.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Denn genau in dieser völligen Hoffnungslosigkeit, in Kapitel 41, tritt Gott plötzlich auf den Plan und zerschlägt diese Schlussfolgerung komplett.
Er dreht es völlig um.
Ja, er sagt im Grunde, ihr habt die Situation völlig falsch diagnostiziert. Der Text sagt da sowas wie, du bist mein Diener, mein Auserwählter, ich habe dich nicht verstoßen.
Das ist ein massiver Paradigmenwechsel für die Menschen damals.
Absolut. Das Exil, also diese unvorstellbar traumatische Erfahrung, war offensichtlich nie als endgültiges Urteil oder als reine Zerstörung gedacht.
Und was hier so faszinierend ist, ist die Dynamik von Gottes Gericht in diesem Text. Dr. Oswald verknüpft das genial mit einer Szene, die schon viel früher im Buch passiert.
Oh ja, die Vision im Tempel, oder?
Jesaja hat diese Vision. Er sieht Gott in seiner ganzen Heiligkeit, fällt zu Boden und ist wirklich überzeugt, dass er auf der Stelle sterben muss.
Weil er sich seiner eigenen Fehler so bewusst ist.
Richtig, er fühlt sich völlig unheilig. Aber der Engel, der dann zu ihm kommt, bringt kein Schwert. Er nimmt eine glühend heiße Kohle vom Altar und presst sie auf Jesajas Lippen.
Okay, also das klingt in der Theorie vielleicht nach einer ganz netten Metapher. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in der Realität, wenn mir jemand glühende Kohlen ins Gesicht drückt,
das tut weh.
Ja, das empfinde ich sicher nicht als Gnade. Das muss höllisch wehgetan haben. Wie konnte das Volk diese massive Zerstörung damals überhaupt als etwas anderes als pure Bestrafung sehen?
Der Schmerz ist natürlich unbestreitbar. Jesaja hat in dieser Vision zweifellos geschrien. Und das Volk im Exil hat auch unfassbar gelitten.
Klar.
Aber der entscheidende Unterschied liegt im Zweck des Schmerzes. Das Ziel dieser glühenden Kohle war ja nicht, Jesaja zu vernichten, sondern das Unreine wegzubrennen.
Ihn zu läutern.
Genau. Damit er seine Aufgabe überhaupt erfüllen kann. Und auf nationaler Ebene ist das Exil exakt diese Kohle. Gott sagt nicht einfach aus der Distanz, ihr habt es verbockt, seht zu, wie ihr klarkommt.
Er greift ein.
Er greift ein, er reinigt. Das treibende Motiv hinter diesem wirklich harten Eingriff ist paradoxerweise reine Gnade.
Ich versuche gerade, dafür ein gutes Bild zu finden. Wenn ich mir das Exil so vorstelle, wir denken bei Krisen ja oft an so ein Abrissunternehmen.
Mhm.
Die Abrissbirne kommt, das Haus wird komplett platt gemacht und am Ende bleibt nur so ein leerer Parkplatz. Aber das, was Dr. Oswald hier beschreibt, ist eher wie ein kontrolliertes Feuer in einem Wald.
Oh, das ist ein sehr starkes Bild. Ökologisch gesehen sind solche Feuer ja sogar überlebenswichtig.
Genau. Die Förster legen die ja teilweise absichtlich. Weil wenn sich über Jahrzehnte zu viel totes Holz und Gestrüpp am Boden ansammelt, dann erstickt der Wald einfach.
Ja.
Das Feuer sieht kurzzeitig nach einer absoluten Apokalypse aus. Es brennt und zerstört alles. Aber die Asche liefert die neuen Nährstoffe.
Und manche Samen brauchen die Hitze ja sogar, um überhaupt aufzubrechen.
Richtig. Die Zerstörung ist quasi die Voraussetzung für die neue Fruchtbarkeit.
Und genau an diesem Punkt hakt unser Quellenmaterial ein. Der alte, von Korruption und Götzendienst völlig überwucherte Zustand Israels musste verbrennen, damit der eigentliche Zweck des Volkes wieder neu keimen konnte.
Aber da sehe ich jetzt ein riesiges logisches Problem.
Okay, welches?
Naja, wenn dieses Waldfeuer tatsächlich von Gott kontrolliert ist, wie soll das Volk das denn bitte wissen? Aus ihrer Perspektive saßen die Gefangenen in Babylon.
Umgeben von diesen riesigen Zikkurat-Tempeln.
Genau, und goldenen Statuen der babylonischen Götter, die ja offensichtlich gewonnen hatten. Wie beweist ein Gott, dessen eigener Tempel in Jerusalem nur noch Asche ist, dass er eigentlich die absolute Kontrolle hat?
Die Antwort darauf liefert der Text in einer der wirklich dramatischsten literarischen Inszenierungen der Antike.
Der kosmische Gerichtssaal.
Exakt. Zwischen den Kapiteln 41 und 46 errichtet der Text diesen metaphorischen Gerichtssaal. Gott ruft die babylonischen Götter in den Zeugenstand.
Aber nicht zum Armdrücken.
Nein, er fordert sie nicht zu einem Machtkampf heraus. Er stellt ihnen eine faszinierend intellektuelle Aufgabe. Er sagt quasi, erklärt uns die Vergangenheit und prophezeit die Zukunft. Zeigt uns, was als nächstes passiert.
Wasche mal, da muss ich jetzt aber kritisch nachfragen. Wenn wir an das antike Babylon denken oder auch an Griechenland, an Orakel und Sterndeuter, die haben doch pausenlos die Zukunft vorhergesagt.
Das stimmt, ja.
Könige sind doch nicht in den Krieg gezogen, ohne vorher irgendwelche Vogelschwärme oder Schafslebern lesen zu lassen. Warum tut Jesaja hier so, als könnten diese Götzen das überhaupt nicht?
Wir müssen uns da sehr genau ansehen, wie diese Orakel eigentlich funktionierten. Dr. Oswald vergleicht diese antike Praxis mit modernen astrologischen Phänomenen. Er nennt da spezifisch die Wahrsagerin John Dixon.
Oh, okay.
Sie und ihre antiken Vorgänger arbeiteten immer mit einem gigantischen Fudge-Faktor, also einer extrem großen interpretatorischen Grauzone.
Ah, wie so ein klassisches Tageshoroskop?
Genau so.
Da steht dann, heute wirst du einer unerwarteten Herausforderung begegnen. Wenn ich mir dann beim Frühstück den Kaffee über die Hose schütte, hat das Orakel recht gehabt. Und wenn mein Auto liegen bleibt, auch.
Völlig richtig. Aber Dr. Oswald geht da noch tiefer in die Mechanik rein. Es geht darum, warum heidnische Götter die Zukunft konzeptionell gar nicht kennen können.
Warum nicht?
Weil das heidnische Weltbild davon ausgeht, dass alles ewig zyklisch abläuft. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die Götter selbst sind Teil dieses geschlossenen Systems.
Ah, okay.
Von morgen erahnen, aber sie können nicht den ultimativen Ausgang der Geschichte kennen, weil sie selbst nur Akteure darin sind.
Verstehe. Das ist so, als würde man eine Figur in einem Buch fragen, wie der Roman eigentlich endet.
Ein toller Vergleich, ja?
Die Figur steckt in Kapitel 3 fest. Nur der Autor, der ja komplett außerhalb des Buches steht, außerhalb dieser Zeitlinie, der kennt das Ende. Weil es eben selbst schreibt.
Und genau das ist der Kern der Aussage in diesem Gerichtssaal. Gott beweist, dass er der Schöpfer außerhalb des Kosmos ist, indem er Vorhersagen trifft, die null Grauzone haben.
Also keinen Fudge-Faktor.
Keinen. Sie sind unfassbar präzise und für die damalige Zeit geradezu lächerlich absurd. Oswald hebt drei Dinge hervor. Erstens, Gott prophezeit das Exil in Babylon zu einer Zeit, als Assyrien die unangefochtene Weltmacht war.
Und Assyrien würde auch noch fast 70 Jahre lang die Weltmacht bleiben, oder?
Genau. Babylon war zu der Zeit der Prophezeiung nur eine nervige Provinz.
Das ist schon mal eine ziemlich gewagte Wette auf der geopolitischen Bühne.
Allerdings. Zweitens sagt er dann, die Rückkehr aus genau diesem Exil voraus. Und das widersprach dem gesamten Zweck der antiken Exilpolitik.
weil die ja darauf abzielte, die Kulturen einfach auszulöschen und zu assimilieren.
Richtig. Niemand kam jemals als intaktes Volk aus so einem Exil zurück. Und drittens, das ist die absolute Provokation. Er benennt den Befreier mit Namen.
Und es ist kein jüdischer Held?
Nein, es wird ein persischer Herrscher namens Kyros sein.
Was damals ungefähr so klang, als würde man heute behaupten, dass in 50 Jahren ein völlig unbekannter Nomadenstamm die Weltordnung übernimmt und uns alle rettet. Niemand hätte das ernst genommen.
Wirklich niemand. Aber die Geschichte zeigt uns ja, exakt diese drei unmöglich vorhersehbaren Dinge sind passiert. Gott beweist damit endgültig, ich bin nicht einfach irgendeine Naturgewalt. Ich bin der Souverän der Geschichte.
Aber warte mal. Wenn Gott hier den ultimativen Rettungsplan ankündigt, wer genau soll das dann eigentlich ausführen? Das führt uns zu einem echten, logischen Bruch in unserem Text.
Inwiefern?
Naja, zwischen Kapitel 41 und 48 wird Israel fast durchgehend als der Diener bezeichnet. Das Volk soll die Welt mit Gott bekannt machen.
Mhm.
Aber gleichzeitig wird Israel in Kapitel 42 als völlig blind und taub beschrieben. Sie sitzen im Exil, weil sie den Bund mit Gott gebrochen haben. Wie soll ein blinder, tauber Diener, der gerade eine Katastrophe ausgelöst hat, plötzlich die Welt retten? Das ergibt keinen Sinn.
Das ist genau die zentrale Spannung in Jesaja. Israel ist Diener Nummer eins. Sie genießen die Privilegien der Erwählung. Sie bekommen Schutz zugesagt. Aber sie versagen in ihrer eigentlichen Mission komplett.
Sie halten den Vertrag nicht ein.
Richtig. Und deshalb, und das ist die Kausalität, die den ganzen Text antreibt, taucht in Kapitel 42 plötzlich ein zweiter Diener auf. Weil Diener 1 disqualifiziert ist, braucht es einen Stellvertreter.
Einen neuen Diener, der den Job dann tatsächlich erledigt.
Genau. Dieser zweite Diener, oft der leidende Diener genannt, der hat keine VIP-Vorteile. Der bekommt keine Bequemlichkeit. Stattdessen hat er eine unfassbar schwere Mission. Er soll Gottes Mischpat auf die Erde bringen.
Lass uns beim Mischpat mal kurz innehalten. In meinen alten Übersetzungen steht da meistens einfach das Wort Gerechtigkeit.
Ja, das liest man oft.
Und das klingt für mich nach so einem Gerichtssaal, wo am Ende der Richter den Hammer schwingt und alle gleich behandelt werden. Ist das wirklich damit gemeint?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Denn Dr. Oswald betont ausdrücklich, wie flach diese Übersetzung eigentlich ist.
Okay, was heißt es dann?
Mischpat beinhaltet natürlich rechtliche Fairness. Aber es geht noch viel weiter. Es ist die göttliche Ordnung für das gesamte Leben. Es ist quasi die kosmische Symphonie, wie die Welt klingen sollte, bevor alles zerbrochen ist.
Wow, okay.
Dieser zweite Diener kommt nicht nur, um ein juristisches Urteil zu sprechen. Er kommt, um den gebrochenen alten Bund, der ja eigentlich ein Todesurteil für das Volk war, selbst zu erfüllen und einen völlig neuen Bund zu stiften.
Er soll blinde Augen öffnen.
Genau, und Gefangene befreien. Er stellt das Leben selbst wieder her.
Das erinnert mich irgendwie an die Dynamik in einem Sportteam, das völlig am Boden liegt.
Wie meinst du das?
Naja, Diener Nummer 1, also Israel, ist wie der Spieler, der ständig die Spielzüge vergisst, der pausenlos Fouls begeht und aus Frust vielleicht sogar Eigentore schießt. Er hat sich komplett ins Aus manövriert.
Okay, ja.
Aber weil er eben zum Team gehört, profitiert er trotzdem von den VIP-Vorteilen des Vereins. Und dann wird Diener Nummer 2 eingewechselt, der Starspieler, der aus dem Nichts kommt.
Und der das Spiel dreht.
Genau. Er verlangt kein Gehalt, er sucht kein Rampenlicht, er rackert sich im Hintergrund ab, nimmt die harten Tacklings auf sich, schießt die rettenden Tore und repariert am Ende noch den Rasen im Stadion. Er gewinnt das Spiel für alle und Diener 1 darf dann am Ende bei der Pokalübergabe mitfeiern.
Das trifft die Dynamik wirklich hervorragend. Und Oswald macht das auch an der literarischen Struktur sichtbar. Er lässt seine Studenten oft die Erwähnungen dieser beiden Diener zählen.
Und was kommt dabei raus?
In der ersten Hälfte, also Kapitel 41 bis 48, dreht sich fast alles um das blinde, fehlerhafte Israel und seine Privilegien. Aber dann, in den Kapiteln 59 bis 55, kippt das völlig.
Dann ist Israel plötzlich weg?
Genau. Plötzlich geht es fast ausschließlich um diesen zweiten, leidenden Diener und seine Rettungsmission.
Und hier wird es für uns heute wirklich interessant. Denn wenn dieser zweite Diener eine völlig neue Ordnung, ein neues Mischpat bringt, wie reagiert das Volk darauf? Wir Menschen haben ja eine extrem geringe Toleranz für Neues, besonders wenn wir in Schwierigkeiten stecken.
Das ist sehr wahr.
In Kapitel 43 erinnert Gott das Volk intensiv an den Exodus aus Ägypten. Das war ja ihre große identitätsstiftende Rettungsaktion. Moses, das Rote Meer, die Besiegung des Pharaos, ein absolut episches Ereignis.
Das Paradebeispiel ihrer Geschichte.
Aber im nächsten Moment sagt Gott dann zu ihnen: Gedenkt nicht der früheren Dinge, seht, ich tue etwas Neues.
Das ist psychologisch so unfassbar tiefgründig von Jesaja beobachtet. Wir Menschen sind einfach Nostalgiker der Rettung.
Nostalgiker der Rettung.
Ja. Wenn wir in der Krise stecken, blättern wir in unserem inneren Archiv und suchen genau nach dem, was früher schon mal funktioniert hat. Die Israeliten hatten dieses extrem klare Muster im Kopf.
Welches Muster?
Naja, ein Baby wird in einem Korb ausgesetzt, wächst am fremden Hof auf, wird ein neuer Mose, führt uns aus Babylon raus und spaltet auf dem Weg den Euphrat. Sie erwarten exakt dieselbe Choreografie.
Wir sind da echt wie so ein frustriertes Publikum im Kino, oder?
Absolut.
Wir haben den ersten Blockbuster geliebt und wenn das Sequel ins Kino kommt, wollen wir exakt denselben Film noch einmal sehen. Gleiche Handlung, gleiche Witze, nur mit ein paar mehr Explosionen.
Und wehe, es ist anders.
Genau. Wenn der Regisseur plötzlich ein tiefgründiges Arthouse-Drama dreht, dann laufen wir Sturm. Auch wenn der neue Film eigentlich viel besser ist.
Gott weigert sich in diesem Text beharrlich, das vorhersehbare Sequel zu drehen. Er sagt im Grunde: Vergesst Moses. Dieses Mal benutze ich einen heidnischen persischen Kaiser, der mich nicht mal kennt.
Den Kyros?
Genau, um die Tür eures Gefängnisses aufzuschließen. Dr. Oswald destilliert daraus einen Satz, der das alles auf den Punkt bringt. Er sagt: Gott ist immer konsistent, aber er ist niemals vorhersehbar.
Warte, das musst du mir genauer erklären. Konsistent, aber unvorhersehbar. Das klingt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch.
Wir sehnen uns nach einer berechenbaren Formel, weil uns das so ein Gefühl von Kontrolle gibt. Die Natur, das System, in dem wir leben, ist vorhersehbar.
Klar, die Sonne geht nicht spontan im Westen auf.
Genau. Sie operiert nach festen Prinzipien. Aber der Schöpfer dieses Systems ist eben nicht an seine eigenen physikalischen Gesetze gebunden. Seine Konsistenz liegt in seinem Charakter.
Wie meinst du das?
Er ist immer heilig, immer gnädig, immer darauf bedacht, zu retten. Das ändert sich nie. Aber seine Methoden, also das Wie der Rettung, ändern sich ständig. Kyros statt Mose, der leidende Diener statt des triumphalen Königs. Das ist seine Unvorhersehbarkeit.
Aber wenn Gott völlig frei, souverän und absolut unvorhersehbar agiert, welche Rolle spielt dann eigentlich noch unser menschliches Verhalten?
Das ist eine gute Frage.
Wenn ich sowieso nicht kontrollieren kann, wie er mich rettet, reicht es dann nicht, einfach ein paar religiöse Knöpfe zu drücken, um ihn bei Laune zu halten? Genau das scheinen die Israeliten ja versucht zu haben.
Das ist exakt der Konflikt, auf den Kapitel 34 am Ende hinausläuft. Gott hält dem Volk da einen ziemlich vernichtenden Spiegel vor. Technisch gesehen waren sie Meister darin, Rituale und Tieropfer durchzuführen.
Die haben die Vorgaben minutiös abgearbeitet.
Ja. Aber ihre Herzen waren leer. Sie haben Gott mit diesen Opfern nicht wirklich geehrt. Der Text sagt paradoxerweise sogar, sie haben ihn mit ihren Sünden und ihrer Heuchelei regelrecht ermüdet.
Also was bedeutet das? Sie haben Religion wie so einen kosmischen Verkaufsautomaten behandelt.
Wie einen Verkaufsautomaten?
Ja, kennst du das Prinzip? Ich habe Mist gebaut, also gehe ich zum Tempelautomaten. Ich werfe oben eine Münze rein, in ihrem Fall halt ein makelloses Schaf. Ich drücke den Knopf für Vergebung und unten muss automatisch das saubere Gewissen rausfallen.
Ah, verstehe.
Völlig egal, wie eiskalt mein Herz ist oder wie ich meine Mitmenschen behandle. Der Automat ist vertraglich verpflichtet zu liefern.
Ein tolles Bild. Und genau diesen Automaten reißt Gott im Text mit voller Wucht ein. Er lässt diese transaktionale Magie einfach nicht zu.
Aber er bestraft sie jetzt nicht, oder?
Nein. Anstatt das Volk für diese Heuchelei mit der endgültigen Zerstörung zu bestrafen, was sie nach den alten Regeln verdient hätten, zerschlägt er ihre Erwartung mit reiner Gnade.
Was sagt er?
Er sagt: Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen.
Um meinetwillen.
Und deiner Sünden gedenke ich nicht mehr.
Um seinetwillen.
Nicht, weil sie so tolle Opfer gebracht haben.
Niemand hat es verdient.
Rettung ist hier radikal unverdiente Gnade. Gehorsam, Rituale, ein gutes Leben, das ist nicht die Währung, mit der man sich diese Rettung kauft. Es ist nur die freudige Reaktion darauf, dass man bereits gerettet wurde.
Wahnsinn.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, landen wir bei dem ultimativen Selbstverständnis Gottes in diesen Texten. Er präsentiert sich als das ewige Ich Bin.
Das ist der Moment, wo er sagt, vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein, richtig?
Genau. Er deklariert sich als das einzige, völlig autarke, unabhängige Wesen im Universum. Alles andere existiert in Abhängigkeit. Wir Menschen brauchen jeden Tag Sauerstoff, Nahrung, Wasser. Ohne das hören wir auf zu existieren.
Er aber braucht nichts. Er existiert aus sich heraus.
Und er hat dieses widerspenstige Volk nicht ausgewählt, weil sie moralisch so toll waren. Er hat sie als Zeugen für dieses Ich Bin berufen.
Dazu bringt Oswald in der Quelle ja dieses unfassbar eindrückliche Beispiel aus Papua-Neuguinea. Da gab es einen Volksstamm, der in der gesamten Region wirklich gefürchtet war.
Ja, eine extreme Kultur.
Völlig auf Gewalt und Rache aufgebaut, ein super brutales Umfeld. Und dann kam die Bibelübersetzung zu ihnen. Und ohne, dass irgendjemand von außen kam, um sie zu zwingen, ohne Polizei, transformierte sich dieser Stamm.
Unglaublich.
Sie wurden zu den friedlichsten Menschen der Insel und begannen sogar Streitigkeiten zwischen anderen Stämmen zu schlichten. Die radikale Veränderung ihres Lebens war der unwiderlegbare Beweis für eine Kraft, die größer ist als menschliche Natur.
Sie waren lebendige Zeugen des Ich Bin. Es geht um diese absolute Souveränität, die wirklich alles verändert. Und da gibt es in Dr. Oswalds Analyse noch ein kleines, aber ungeheuer wichtiges Übersetzungs-Nugget zu Jesaja 43.
Oh, die King James Bibel, stimmt's?
Genau. In der alten englischen King James Bibel von 1613 stand der Satz: I will work and who will let it? Generationen von Predigern haben das gelesen als: Ich will arbeiten, aber wirst du mich auch lassen?
Also als würde der allmächtige Gott höflich anklopfen und uns um Erlaubnis bitten.
Ja, ob er vielleicht mal helfen darf.
Aber das würde doch das ganze Konzept vom autonomen Ich Bin komplett auf den Kopf stellen. Dann läge die Macht ja doch wieder beim Menschen, der den Schalter umlegt.
Völlig. Aber das ist eben ein Missverständnis der historischen Sprache. Im Englischen von 1613 bedeutete das Wort let in diesem Kontext nicht zulassen. Es bedeutete das absolute Gegenteil. Verhindern oder aufhalten.
Ah.
Moderne Übersetzungen treffen den hebräischen Urtext da heute völlig korrekt. Da steht: Ich wirke und wer kann es rückgängig machen? Oder schlicht: Wer kann mich aufhalten?
Es ist eine rhetorische Frage.
Niemand kann. Gottes Gnade ist unaufhaltsam. Sie wartet ganz sicher nicht auf unsere fehlerhafte Erlaubnis.
Das ist wirklich ein massiver Perspektivwechsel. Wir sind heute unfassbar tief in diese antiken Texte eingetaucht, haben den Sand Babylons quasi zwischen den Zehen gespürt. Lass uns kurz rekapitulieren.
Gerne.
Wir haben gesehen, dass Krisen oft nicht das Ende, sondern eine Reinigung durch das kontrollierte Feuer sind. Dass Gott sich als Schöpfer beweist, indem er das Unvorstellbare ankündigt, wie eben Kyros.
Dass unser Versagen durch den Einsatz des zweiten Dieners aufgefangen wird.
Und dass das Ganze nicht wie ein kosmischer Verkaufsautomat funktioniert, sondern aus purer Gnade des Ich Bin.
Und dass wir diese Gnade niemals in unsere kleinen menschlichen Boxen pressen können. Die Unvorhersehbarkeit zwingt uns, unsere ständigen Erwartungen loszulassen.
Und genau das ist die Brücke zu dir, der du das heute hörst. Warum ist dieser alte Text für dich heute relevant? Weil es unsere Sichtweise auf unsere eigenen Krisen radikal hinterfragt. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, suchen wir fast immer nach den alten Lösungen.
Wir wollen unseren persönlichen Moses.
Genau. Und weil wir so stur auf das bewährte Muster warten, übersehen wir vielleicht völlig den Kyros, der schon längst vor uns steht. Die Rettung aus einer Richtung, die wir niemals für möglich gehalten hätten.
Was uns zu einem finalen Gedanken führt. Wir haben intensiv über Gott als das unabhängige Ich Bin gesprochen. Die Realität ist, wir Menschen sind das exakte Gegenteil. Wir sind von Natur aus abhängig.
Physisch, emotional.
Ja. Wenn wir ehrlich auf unser modernes Leben blicken, wie viel von unserem täglichen Stress, von diesen lähmenden Ängsten und dem Burnout entsteht eigentlich dadurch, dass wir unbewusst versuchen, selbst dieses Ich Bin zu sein.
Dass wir versuchen, völlig unabhängig alles zu kontrollieren?
Exakt. Was würde passieren, wenn wir diese Illusion der Kontrolle einfach fallen lassen? Wenn wir unsere Abhängigkeit nicht als Schwäche, sondern als Realität akzeptieren?
Und mit offenen Händen abwarten, welches neue Ding da wirklich auf uns zukommt. Manchmal ist genau der Moment, in dem die alten Diagnosen nicht mehr funktionieren, der Ort, an dem etwas völlig Neues entsteht.
Du musst nicht alles kontrollieren, damit Rettung passieren kann.
Schön, dass du dich heute auf diese Reise durch diese tiefgehende Analyse eingelassen und so intensiv mit uns mitgedacht hast. Bis zum nächsten Mal.